Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Philosoph und Sportwissenschaftler Günther Gebauer. Guten Tag, Herr Gebauer.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sind Sie ein Freund des Wahl-O-Mats?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich finde, man kann sich auch aufgrund von Unterlagen und Informationen, die man sich ja leicht beschaffen kann, eine Wahlentscheidung zurechtlegen. Da brauche ich doch keinen Wahl-O-Maten dafür.
Mhm. Das sehen viele Leute anders. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört, die Bundeszentrale für politische Bildung hat den Wahl-O-Mat ja sozusagen bereitgestellt bisher. Jetzt darf sie es nicht mehr, weil das Verwaltungsgericht Köln einem Antrag der Partei Volt Deutschland stattgegeben hat, die sich eben beschwert hat, dass man da nur das Programm von bis zu 8 Parteien abgleichen kann. Man gleicht ja sozusagen ab die Fragen, die man hat, und dann gibt man Antworten auf mögliche Fragen und dann am Ende wird gesagt, wenn du so und so denkst, dann am besten wählst du die Grünen oder die Piraten oder wen. Und Sie sagen, dass so ein Internetangebot ist eher überflüssig?
Das finde ich. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein kleines bisschen gefährlich, weil ich gar nicht weiß, was für eine Logik dieser Entscheidung zugrunde liegt. Das möchte ich eigentlich mal genauer wissen. Und wenn sich über 20 Parteien zur Wahl stellen und mir wird nur Auskunft gegeben über 8 Parteien, dann kann ich verstehen, wenn kleinere Parteien sagen, da machen wir nicht mit. Das ist undemokratisch.
Die sagen, genau, Chancengleichheit nicht gewahrt.
Das ist ja völlig richtig.
Ja, jetzt muss geguckt werden, wie das eben abgedatet werden kann. Man kann auch gegen diesen Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster einlegen. Mal sehen, ob die Bundeszentrale für politische Bildung das trotzdem macht, die ihr Angebot natürlich selbst schätzt.
Ja, nun muss sie aber zusehen, dass sie das ausweitet von 8 Parteien auf, ich weiß nicht genau, wie sie sich zur Wahl stellen, aber es sind über 20 auf jeden Fall. Das dürfte von der Softwarearbeit eine ziemliche titanische Arbeit sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das innerhalb der nächsten 2-3 Tage erledigen kann.
Das ist in der Tat wahrscheinlich schwierig. Dieser Zettel, wenn wir an die Europawahl denken, der ist lang, lang, lang.
Der ist sehr lang. Den muss man auseinanderfalten, bis er unter den Tisch fällt, so ungefähr.
Ja, Sie haben auch Briefwahl schon gewählt.
Ja, daher kenne ich das.
Ich
habe mir auch angeguckt, was für Parteien sich zur Wahl stellen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendeinen Algorithmus gibt, der mir Hilfen gibt, wie ich jetzt zum Beispiel eine von diesen kleinen Parteien, die ich noch gar nicht kenne, wählen könnte.
Aber Sie haben dann eine Entscheidung getroffen.
Ich habe sie getroffen.
Ja, ich auch. Bin gespannt, wie es ausgeht. Ja. Unser erstes Thema aber gleich nicht die Europawahl, sondern die Regierungskrise in Österreich. Dieses Drama, was sich in Österreich derzeit abspielt, Herr Gebauer, wie gucken Sie da drauf?
Ja, ich verfolge das mit großem Interesse und auf der einen Seite mit einer gewissen Erleichterung, dass manche Leute sich sozusagen entblößen und man etwas erkennen kann an ihnen. Also alle können es erkennen, was man schon immer geahnt hat. Auf der anderen Seite erfüllt mich das natürlich mit großer Sorge für Österreich, für Europa. Mhm. Österreich ist ein wichtiges Land in Europa,
absolut,
muss man einfach sagen.
Absolut.
Die ganze Ostrichtung wird auch von Österreich mit beeinflusst.
Jetzt ist die Frage, wie geht es dort weiter? Der Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich einem Misstrauensvotum stellen am Montag. Darüber wollen wir gleich eingehend sprechen. Hier erst aber die Einzelheiten von unserem Korrespondenten Sridhar Govedarica.
Wer Vertrauen gibt, erhält Vertrauen. Wer Misstrauen gibt, kriegt Misstrauen. Mit diesen Worten kündigte der scheidende Innenminister Herbert Kickl an, dass seine Partei, die FPÖ, dem Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz zustimmen werde. Sebastian Kurz hat damit bei dem anstehenden Misstrauensvotum keine eigene Mehrheit mehr. Sollten auch die Sozialdemokraten gegen ihn stimmen, müsste er zurücktreten. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner machte gestern nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen klar, dass die SPÖ Kurz nicht unterstützen werde. Man habe kein Vertrauen mehr in Sebastian Kurz, der innerhalb von 2 Jahren 2 Regierungen aufgelöst habe. Voraussichtlich wird am kommenden Montag über einen Misstrauensantrag abgestimmt. Angekündigt hatte ihn gestern die Oppositionelle Liste Jetzt.
Ja, das soll also tatsächlich am Montag stattfinden. Die FPÖ hat nochmal gesagt, dass sie ihr Abstimmungsverhalten noch nicht abgestimmt hätte. Also, dass man noch nicht ganz genau weiß, ob man das Misstrauensvotum mitträgt oder nicht. Aber insgesamt stellt sich ja die Frage, welche Verantwortung trägt denn jetzt für dieses Desaster in Österreich der Bundeskanzler Sebastian Kurz, Herr Gebauer? Ist er verantwortlich letztendlich? Er hat ja die Koalition immerhin so geschmiedet.
Ja, also wenn man nach der letzten Verantwortung fragt, nach dem letzten Grund, muss man einfach sagen, da liegt darin, dass Kurz die Minister der Freiheitlichen, wie sie so schön genannt werden, in Österreich aufgenommen hat, dass er Strache zum Vizekanzler gemacht hat, dass er 2 Minister und vor allen Dingen auch Herrn Kickl in entscheidenden Positionen untergebracht hat, Innenministerium und Verteidigungsministerium. Das sind ja 2 sensibelste Ministerien, die auch mit geheimen Materialien versorgt werden. Und der eine ist Polizeiminister, der andere ist Heeresminister. Also das ist eigentlich von Anfang an, jedenfalls für diejenigen, die Österreich mögen, zu denen gehöre ich, mit Sorge erfüllt haben. Nach dem Motto, was macht er da? Mit wem legt er sich da ins Bett?
Ja, in der Tat hat mich auch mit Sorge erfüllt. Gleichzeitig ist dann halt gesagt worden, naja, also da könnte man jetzt sehen, wie jemand versucht, die Freiheitlichen oder eben eine rechte Partei einzubinden und zu zähmen. War mir schon immer suspekt, ja. Aber scheint auch nicht wirklich funktioniert zu haben.
Nein, aber das ist das ja immer, was man versucht, wenn man rechte, ganz rechte Parteien, extreme Parteien in die Regierung aufnimmt. Die sind nicht zähmbar. Das ist ja, gehört ja mit zu ihrem Programm. Ihr Programm ist ja auch, die normale, freiheitliche, demokratische Ordnung zu unterminieren, andere Allianzen zu schmieden. Hier war ganz deutlich erkennbar eine Allianz, die angestrebt wurde mit Putin. Eine Allianz gegen die Europäische Union gerichtet, gegen die Nachbarländer. Ich finde, das war von vornherein klar, dass man solche Partner, die sich außerdem rekrutieren, im Wesentlichen aus den sogenannten deutschnationalen Burschenschaften, also ganz radikalen, hochorganisierten, militanten Organisationen, das muss man sich mal angucken in Österreich, wie das aussieht, wenn die antreten. Mhm. Das sieht von vornherein so aus, als könnte man die auf gar keinen Fall irgendwie zähmen.
Ja, ja. Hat zum Beispiel auch dieses etwas berühmt gewordene Rattengedicht gegeben in Braunau, wo die FPÖ dann ein Parteiblatt ja verteilt hat mit einem Gedicht, in dem Menschen mit Ratten verglichen wurden, Migranten verunglimpft wurden. Also das war schon zum Beispiel ein sehr deutlicher Moment, wo man auch sehen konnte, wie die Partei tickt.
Ja, das gehört ja mit zum Programm.
Jetzt hören wir mal einen Menschen, der in Wien einfach auf der Straße befragt wurde, wie er sich jetzt zu dieser Situation im Moment stellt.
Jetzt könnte es sein, dass sie ihm den Misstrauensantrag stellen und dann muss er das Kapperl nehmen. Geschichte im Recht. Hätte er sich nicht auf das einlassen mit dem Plan. Selber schuld, der junge Mann.
Ja, der junge Mann, da ist natürlich der Herr Kurz gemeint. Ja. Also scheint so zu sein, dass die Menschen das jetzt einfach so sehen.
Das muss man mal, da muss man ein bisschen abwarten. Also es gibt natürlich auch diejenigen, die nach wie vor mit den FPÖ sympathisieren. Und jetzt muss man warten, wie jetzt die Schuldzuweisung ausgehandelt werden. Mhm. Das ist ja schon in Gange. Also da gibt es die einen, die sagen, also die militante Richtung der FPÖ sagt bereits, der ist reingelegt worden, Strache, das ist eine Gemeinheit. Er war einfach nur betrunken, das würde er sonst nie sagen. Und da könnte man mal sehen, was passiert, wenn man die Medien frei laufen lässt. Dann werden natürlich alle möglichen Legenden gestrickt schon gegen die demokratischen Parteien. Und man weiß nicht, ob es nicht jetzt sozusagen eine Art Aufstand gibt gegen die Medien, gegen die demokratischen Parteien. Und es im Grunde genommen nicht dazu führt, dass diese FPÖ mit diesen Führungsfiguren sozusagen endgültig erledigt ist, sondern dass sie wieder aufersteht als eine Partei, der unendliches Unrecht geschehen ist. Die Befürchtung kann man haben.
Diese Befürchtung kann man haben, dass sie sich also eben zum Opfer
stilisieren. Ja, man weiß nicht, woher das Video kommt, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Mhm. Dann gibt es Kabarettisten, die sich damit gebrüstet haben, dass sie schon Bescheid wussten und Ähnliches. Ja, gut, das gibt allerlei Anlass zu Spekulationen, die umgewendet werden können von den Betroffenen zu ihren Gunsten.
Ja, das könnte in der Tat passieren. Insofern würde ich denken, wäre es gar nicht schlecht, wenn der Herr Kurz jetzt bis zu den Neuwahlen weiter regieren könnte in einer gewissen Stabilität.
Ja, die Stabilität wird er so ohne weiteres nicht haben. Es sei denn,
wenn er die Ministerien, die bisher von den FPÖ-Ministern übernommen wurde, mit Experten besetzt. Also das meinte ich jetzt mit zumindest der Stabilität, die in dieser Situation jetzt zu haben ist.
Nun ist das vielleicht auch ein frommer Wunsch, dass Experten das regeln. Das ist ja ein hochpolitischer Kontext, in dem das Ganze stattfindet.
Und es ist nur eine Übergangslösung.
Übergangslösung, und die FPÖ wird ja keine Ruhe geben. Und andere Parteien werden auch alles tun, um Herrn Kurz jetzt zu demolieren. Das ist ein Bedürfnis für diejenigen, die gegen ihn verloren haben. Die Neuwahlen stehen ins Haus, also muss man dafür sorgen, dass man selber Mehrheiten bekommt. Also haben wir ja schon gehört, die Sozialdemokratische Partei ist da nicht bereit, so ohne weiteres zu unterstützen.
Niki Lauda ist tot. Ja. Sie haben gesagt, Sie trauern.
Ja, ich bin traurig, auf jeden Fall. Ich finde, Lauda war ein unglaublicher Typ in jeder Hinsicht. Also ein Rennfahrer der allerersten Kategorie. Er war 3- oder 4-mal Weltmeister, 3-mal, glaube ich. Und dann dieser unglaublicher Unfall.
Dieser Unfall, 1976 auf dem Nürburgring.
Ja, aus dem brennenden Fahrzeug gezogen.
Genau, und dann nach nur 7 Wochen saß er wieder im Auto und ist weitergefahren, hat die Saison dann als Vize-Weltmeister beendet. Wir hören mal kurz, wie das damals klang.
Eine Meldung aus dem Krankenhaus Es handelt sich bei den Verbrennungen des Formel-1-Weltmeisters aus dem Vorjahr um ausgedehnte Verbrennungen im Gesicht und außerdem Knochenverletzungen.
Ich war eine Woche in der Intensivstation. In den ersten 3 Tagen ging es mir eher schlecht wie gut, weil die Lunge einfach nicht mehr die Funktion hat, die sie haben soll. Aber nach 3 Tagen bin ich wieder so weit erholt, dass sich alles wieder gebessert hat.
Ja, so hatte Niki Lauda gesprochen. Da hört man ja so einen unglaublichen Willen zum Dasein, zum Weitermachen, zum sich nicht unterkriegen lassen.
Ein fantastischer Kämpfer, muss man sagen. Andererseits ist es natürlich auch etwas, was einen erschrecken kann, dass jemand, der dem Tod ins Auge gesehen hat, das hat er auch in einem anderen Interview gesagt, dass er sich plötzlich am Rande des Universums befunden hat, als er aufwachte im Krankenhaus. Und mit diesen schweren Verbrennungen würde man normalerweise sagen, das Leben ist zu Ende. Auf jeden Fall das Leben in der Öffentlichkeit, aber schwer missgestaltet. Und man konnte ihm die Verbrennung ansehen. Er ging trotzdem mit diesem verbrannten Gesicht in die Öffentlichkeit. Und man kennt ihn so. Und man hat sich dann irgendwie dran gewöhnt, weil er ja reden konnte. Und alles, was er sagte, zum Rennsport jetzt speziell und dann zu seiner Fluglinie und ähnlichen Dingen, das war ja alles sehr, sehr vernünftig und sachkundig.
Vernünftig und sachkundig. Wir hören mal, was er gesagt hat, als er die Lauda Air gegründet hat, eben seine eigene Fluggesellschaft.
Der Grund war, dass ich wusste, dass ich in meinem Leben nicht ein Leben lang Formel-1-Fahrer sein kann. Und ich wollte mir ein anderes Betätigungsfeld suchen, wo wieder die Risikobereitschaft, ein schwieriges Geschäft, mich einfach fasziniert hat.
Also Risikobereitschaft war ihm wichtig, die hatte er. Ja. Das Risiko hat ihn offenbar gezogen zu dem, was er dann konnte und gemacht hat, aber eben auch der Erfolg. Insofern ganz klar die Frage, ist er jemand, an dem wir uns orientieren können? Taugt er als Vorbild?
Also Vorbild ist einfach zu viel, weil da kommt so viel zusammen. Diese Risikobereitschaft war ja unglaublich. Die geht eben ja auch bis in die Todeszone. Ich glaube, da sollte man nicht unbedingt ein Vorbild suchen. Aber was er uns gezeigt hat, ist dieser Wille zum Leben und zum Wiederkommen und den Mut und auch wie er mit seinem Risiko umgegangen ist. Ich meine, diese Fluggesellschaft, die er gegründet hat, war zunächst sehr gut geführt. Ich bin selber mit Air Lauda geflogen, war vorzüglich, kann ich gar nicht
Lauda,
anders sagen.
Ja.
Und dann hatte er das große Pech, dass eine Maschine abgestürzt ist.
In der Tat,
91. Und am nächsten Tag war er da. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe Aufnahmen in der Tagesschau gesehen, wie Lauda über die Trümmer gewandert ist und gesucht hat nach Ursachen und getrauert hat um die toten Menschen, die an Bord gewesen sind und wie er zutiefst schockiert war über diesen Unfall.
Ja, in der Tat, das hat er immer wieder gesagt.
Ja.
2000 hat er das Unternehmen dann verkauft. Er bleibt uns als jemand in Erinnerung, der eben das schnelle Fahren, das Fliegen geliebt hat, der dem Tod ins Auge gesehen hat und dann wieder aufgestanden ist. Er war bei alledem auch Österreicher eben.
Ja.
Wir haben vorhin über Österreich gesprochen, diese Krise der Regierung jetzt. Was ist eigentlich so das österreichische Wesen? Sie kennen das Land ja gut.
Ja, ich kenne es einigermaßen gut. Ich habe da Lehraufträge wahrgenommen jahrelang und mich viel mit Österreichern unterhalten, habe viele Freunde in Österreich. Also es gibt im Sportmilieu, das ich eben besonders gut kenne, dieses Draufgängertum. Bei den Bergsteigern, bei den Freeclimbern, bei den Rennern, bei den Abfahrtsläufern. Ich meine, die wichtigste Sportart für Österreich ist Abfahrtsrennen. Und da hat man dann den Helden Franz Klammer, der auch einen schweren Sturz hingelegt hat bei Olympischen Spielen. Da dachte man auch, er kommt nie wieder. Er hat sich quasi überschlagen, ist dann zu Ende gefahren. Am nächsten Tag ist er Silbermedaillengewinner geworden. Also es ist, oder auch die Skispringer, das sind ja auch alles Draufgänger ohne Ende, die dann auch Autorennen fahren und mit Autos. Also ich werde nie mit einem österreichischen Skispringer im Auto durch die Alpen fahren. Ich habe das mir angeguckt, hinter ihnen herfahrend und dachte nur, um Gottes Willen, die fliegen aus jeder Kurve. Haben sie aber nicht getan.
Es ist aber ein Volk, was sie durchaus schätzen und lieben. Also lieben sie das Draufgängertum auch ein Stück weit.
Ja, als Zuschauer auf jeden Fall.
Verstehe. Der Tag heute mit Gunter Gebauer, dem Philosophen und Sportwissenschaftler, der gleichzeitig auch Vater ist und Großvater, ist so.
Ja.
Ne? Vater von 2 Jungs, die schon 40 und 50 sind. 5 Enkelkinder haben sie.
Ja.
Und das sage ich jetzt warum? Weil wir über Bildung und Schule sprechen wollen. Und da hat man doch dann einige Kompetenz, wenn man einige Kinder großgezogen
ja,
hat. Und
über lange Zeit, ja.
Jürgen Kaube, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat ein Buch geschrieben, das heute rauskommt. Dieses Buch heißt »Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?« Und die These lautet, die Schule versagt, weil sie den Kindern nur beibringt, was die sofort wieder vergessen. Es müsse, sagt Herr Kaube, vielmehr darum gehen, denken und argumentieren zu lehren. und nicht so sehr Abhaken von Inhalten zu lehren. Und es bedürfe der Reduktion auf das Wesentliche. Lesen, schreiben, rechnen. Das müssten die Kinder wieder lernen. Herr Gebauer, kann man das so sehen?
Ich finde das zu pauschal. Also ich habe immer wieder festgestellt, jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist eben so, weil es meine Enkelkinder und Kinder sind, dass Kinder sehr früh gut argumentieren können. Es gibt ja auch Philosophieren mit Kindern. Sie haben auch eine Philosophiesendung am Sonntag. Da werden manchmal philosophierende Kinder vorgestellt auf dem Sender. Und das ist immer ganz bemerkenswert, weil Kinder denken ja ganz viel nach. Also wenn ich einen Kontakt zu meinem ansonsten etwas schwierigen Enkelsohn im Alter von 6 Jahren suche, dann sprechen wir über den Ursprung der Welt zum Beispiel. Und dann ist er nicht mehr im ADHS-Modus oder was weiß ich, was man ihm dann unterschied, sondern ist er ganz, ganz aufmerksam. Und da wird die Frage gestellt, was war vorher und so weiter.
Gut, aber da kommt natürlich sofort der Einwand, das können Sie tun, weil Sie das Wissen haben, um so mit Ihren Kindern und Enkelkindern zu sprechen. Nicht jeder hört auch Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Aber deswegen muss die Schule ja versuchen, es eben per Chancengleichheit allen Kindern zugutekommen zu lassen, dieses Wissen, von dem Sie jetzt sprechen, und diese Fähigkeiten.
Das ist eine Fähigkeit. Und meine Behauptung ist, dass viele Kinder diese Fähigkeit mitbringen, dass Kinder nachdenken. Das sind jetzt nicht nur die Enkelkinder von Philosophieprofessoren oder so etwas, weil ich habe auch gar nicht so engen Kontakt zu manchen Kindern. Und trotzdem sind sie so, das ist auch nicht genetisch, sondern Kinder denken viel nach. Und ich denke, da kann man ja ansetzen. Das wird auch teilweise in der Schule gemacht. Das kann man nur nicht pauschal sagen, dass die Lehrer grundsätzlich nur an Wissensvermittlung orientiert sind. Der andere Vorwurf an unsere Schule lautet ja, dass Wissensvermittlung gar nicht mehr stattfindet, dass die Kinder gar nichts mehr wissen, wenn sie aus der Schule rauskommen. Also was stimmt denn nun, das eine oder das andere? Wahrscheinlich stimmt beides nicht so richtig. Ich denke, das hängt ganz davon ab, wie die Lehrpläne zugeschnitten sind. Die sind ja vollkommen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, manchmal von Schule zu Schule sind die Unterrichtsformen unterschiedlich und dann von Lehrer zu Lehrer. Und die Möglichkeiten, das alles auch tatsächlich zu machen an der Schule, die bestehen ja bei uns. Und ich würde auch nicht sagen, pauschal, Kinder denken nicht mehr nach, die sind jetzt alle unpünktlich, die sind alle unerzogen und so weiter, sondern das hat man ja der Schule und den Kindern immer vorgeworfen. Das ist ja nichts Neues, das hat man meinen Kindern schon vorgeworfen, das hat man mir auch vorgeworfen. Also dieses kulturpessimistische Argument gibt es ja seit eh und je. Das heißt nicht, dass es vollkommen ungültig ist. Aber ich würde damit sehr vorsichtig umgehen.
Jetzt muss ich natürlich zur Ehrenrettung von Herrn Kauber auch sagen, dass ich das jetzt vielleicht sehr, wie soll ich sagen, pointiert gesagt habe. Ich habe das Buch ja auch natürlich noch nicht gelesen, nicht, sondern nur die Ankündigung. Aber ich verstehe, in welche Richtung Sie so hier argumentieren. Wir haben noch mit jemand anders gesprochen, nämlich mit Bestsellerautor Michael Winterhoff, seines Zeichens Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der hat auch ein neues Buch herausgegeben, Deutschland verdummt, wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut, heißt das. Und er hat tatsächlich gesagt, was Sie jetzt auch haben anklingen lassen, dass es ganz viel mit der Frage zusammenhängt, wie die Lehrer mit den Kindern umgehen, was die Kinder dann lernen. Wir hören ihn mal.
Wenn wir morgen wieder den Lehrer zum Lehrer machen, der in Beziehung zu den Kindern tritt, dann wird sich sehr vieles ergeben. Ich fordere allerdings auch ein, weil wir ja heute immer mehr Kinder haben, die emotional und sozial Schwierigkeiten haben, dass wir im Grundschulbereich auf 15 Kinder 2 Lehrer haben und einen Erzieher oder ein Lehrer, einen Erzieher. Dann können wir die Kinder auch fördern klassisch und können ihnen auch klassisch eine Schulreife mitgeben. Gucken Sie mal, 95 war eine Schulreife normal mit 6 Jahren. Die Kinder waren lernwillig, wissbegierig, die wollten in die Schule gehen, die haben sich auf den Unterricht konzentrieren können, die haben viele Dinge gemacht, zu denen sie auch keine Lust hatten, üben Hausaufgaben für den Lehrer. Und diese Kinder sind heute in der Minderheit.
Soweit Michael Winterhoff. Also er ist auch sehr kritisch, wenn er auf die Kinder blickt, sagt aber, wenn die Lehrer auf die Kinder eingehen könnten, dann könnte das viel helfen.
Ja, das ist natürlich eine gute Forderung, dass man sagt, man muss das Lehrpersonal verdoppeln. Ja, klar, da kann man unbedingt dafür sein. Das heißt, kleine Klassen, ein Lehrer, der sich um die Kinder kümmert und dazu noch einen Schulpädagogen, der zusätzliche Aufgaben übernimmt, vielleicht dann noch einen Tutor, der sich mit den lernschwachen Kindern beschäftigt und so weiter. Ja, aber wer bezahlt uns das? Diese Forderung gibt es seit eh und je.
Naja, es gibt ja eine Menge Geld in den Kassen.
Aber nicht für Lehrer.
Ja, es wird die Frage, wo wird das ausgegeben?
Ja, das ist eine andere Frage. Also die Forderung, um mich recht zu verstehen, die Forderung ist natürlich vollkommen berechtigt. Und natürlich wird man die Schule deutlich verbessern können, wenn man das mit Lehrpersonal verdoppelt. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und die Forderung muss auch immer wieder an die Kultusminister gerichtet werden, dass das der Fall ist, dass man das Geld auch dafür zum Beispiel ausgibt und nicht für die falschen Sachen. Aber es gibt eben auch bestimmte kulturelle Entwicklungen, die den Schulen außerordentlich große Sorgen machen.
Ja.
Sprich iPhone.
iPhone, Digitalisierung. Ja. Und da wird eben auch gesagt, muss man sich denn tatsächlich so sehr mit der Digitalisierung auseinandersetzen? Ist es nicht wichtiger, das sagt zum Beispiel Herr Kaube, eben Lesen, Schreiben, Rechnen zu lehren? Also, dass man wirklich diese Grundlagen ganz, ganz wichtig nimmt. Aber ich möchte nochmal auf Michael Winterhoff auch zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, Kinder sind eigentlich lernfähig, wollen argumentieren. Mhm. Wir hören nochmal, wie er Kinder heute wahrnimmt.
Es fehlt immer mehr Heranwachsenden. Soft Skills nennt man das dann, Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Sie können nicht priorisieren, was wichtig ist. Das Handy ist ihnen wichtiger als der Kunde, der vor ihnen steht. Und über das, was sie gelernt haben, können sie nicht verfügen. Also müssen wir doch große Fehler machen, die dazu führen. Der Hintergrund ist die emotionale soziale Psyche, die wir ja, weil wir vor 95 groß geworden sind, wie selbstverständlich mitbekommen haben.
Also er sagt, es ist einfach eine große, ein Unterschied zu denen, die heute Kinder sind, als die vor 95 groß wurden.
Ja, das hört man auch aus anderen Bereichen. Also da, glaube ich, trifft Herr Winterhoff etwas Wichtiges, weil er ja auch darauf hinweist, die Bezugspersonen sind wichtig, das Einüben ist wichtig. Da wird er sich von Kaube wahrscheinlich nicht wesentlich unterscheiden, dass man das Üben weiterhin betreibt und auch in den Vordergrund stellt. Die Lehrerrolle ist enorm wichtig. Das, glaube ich, da hat er ziemlich recht. Und dass die Soft Skills sich verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren, das sagen auch andere. Also ich war gestern Abend in einem Gespräch, wo ich einen Vortrag gehalten habe, in einem Sportakademie, und da haben die Trainer berichtet, die also Jugend- und Kindertrainer sind, dass sich das mit den Kindern tatsächlich verändert hat. Das ist das Erste, was sie lernen müssen, die Kinder, die dort mal Meister werden wollen, und die Jugendlichen, ist Pünktlichkeit, ist Hingabe an die Aufgabe und an die Vorbereitung auf den Wettkampf. Und dass das früher selbstverständlich war, heute eingeübt werden muss. Und da spielt vielleicht, und das ist die Hoffnung dann von den Trainern, auch der Sport eine gewisse Rolle. Weil das lernen sie gerne im Sport. Das müssen sie auch lernen.
Heute vor 75 Jahren war ein denkwürdiger Tag. Das war nämlich der Tag, an dem Astrid Lindgren ihrer Tochter das Manuskript von Pippi Langstrumpf zum Geburtstag geschenkt hat. Hier zu Gast Günter Gebauer, Philosoph und Sportwissenschaftler. Und ich frage Sie jetzt erstmal nicht, ob Sie die Pippi kennen und lieben, sondern wir hören erstmal einen kleinen Ausschnitt.
Pippi zog ihre großen Schuhe aus und legte sie hübsch auf den Brotteller. Danach band sie zwei Scheuerbürsten an ihre bloßen Füße und nun lief sie über den ganzen Fußboden, so dass es immer Patsch sagte, wenn sie durch das Wasser pflügte. Ich hätte eigentlich Schlittschuhprinzessin werden sollen, sagte sie und hob ein Bein in die Luft hoch, so dass die Scheuerbürste an ihrem linken Fuß ein Stück der Hängelampe kaputt schlug. Grazie und Anmut habe ich wenigstens.
Ja, Grazie und Anmut hat sie. Und haben Sie sie geliebt? Oder ja, lieben Sie sie immer noch, die Pippi?
Ja, ich habe sie nur lange nicht mehr vorgelesen. Es müsste jetzt mit der letzten kleinen Enkelin, die ist 3 Jahre, müsste das langsam mal passieren. Also ich habe sie kennengelernt, Pippi Langstrumpf, in meiner 2. Klasse. Das ist nun sehr, sehr lange her. Das war kurz nach Erscheinen des Buches in Deutschland. Und unsere Lehrerin las es am Sonnabend, wir hatten auch Sonnabendsunterricht, in der letzten Stunde jeweils ein Kapitel aus Pippi Langstrumpf vor.
Das war wundervoll. Haben Sie sich immer drauf gefreut?
Ja, natürlich. Ja. Ich fand dieses Anarchische, das heißt genau das, was jetzt in dem kleinen Stück zum Ausdruck kam, fand ich großartig. Das Mädchen wagt da, so verrückte Sachen zu machen. Scheuerbürsten und den Fuß und dann Eisprinzessin spielen und ähnliches, aber eine Lampe kaputt hauen. Und also, ich fand das grandios, muss ich sagen.
Ist Sie ein Rollenvorbild für Mädchen heute? Was sagen Sie?
Das weiß ich nicht. Ich kann jetzt als in Erinnerung an den kleinen Jungen, der ich mal war, sagen, so eine Freundin wollte ich eigentlich immer haben. Das hat mich auch nie so
haben
ganz
Sie eine
richtig
gefunden?
Ja.
Ja? Ja. Und ich nehme an, das ist Ihre Frau.
Ja, natürlich. Ja, ja. Sie macht sowas natürlich nicht, aber ich fand dieses Autonome, dieses Selbstbestimmte, dieses Freche, das einfach tun und einfach handeln. Ja? Und ein bisschen ohne Rücksicht auf das, was Leute dazu sagen. Und dann natürlich diese besonderen Bedingungen, unter denen Pippi gelebt hat, alleine in der Villa Kunterbunt und mit genügend materiellen Möglichkeiten und einem Pferd dazu und die Freundin
und
zu Besuch
Affen,
kommen. Ja, der Affe.
Ah,
das war einfach so, dass man sagen wollte, ja, das ist doch irgendwie fantastisch, wenn Kinder so leben können.
Ja, Astrid Lindgren hat das Buch gar nicht so sehr als pädagogische Schrift geschrieben damals, sondern das war eben nach dem Krieg, so schreibt zumindest ihr Biograf, als fröhliche Antwort auf die Brutalität und Bosheit des herrschenden Zweiten Weltkriegs. Also noch im Krieg hat sie damit angefangen. Und sie hat eben von Güte, von Großzügigkeit und von guter Laune geschrieben. Ja. Wir hören Sie mal selbst, Astrid Lindgren, hier.
Ich selber fand, dass Pippi eine gefährliche Sache war. Und ich unterzeichnete meinen Brief an den Verlag mit folgenden Worten, das erinnere ich mich, in der Hoffnung, dass sie nicht das Jugendamt alarmiere. Naja, dieses taten sie glücklicherweise nicht, aber das Manuskript schickten sie mir zurück. Es sei gewiss humorvoll und originell, aber sie hatten ja schon so viele Bücher, haben sie geschrieben. Und das war ungefähr das, was ich erwartet hätte.
Astrid Lindgren, und später ist sie dann natürlich doch sehr, sehr bekannt geworden mit diesem Buch und auch mit anderen. Jetzt nochmal die Frage, was könnten junge Mädchen heute von der Pippi lernen oder warum könnten sie sie lieben? Sie sind in der Tat heute ein älterer Herr, sie waren damals ein kleiner Junge. Trotzdem, ich habe zum Beispiel mit der Redakteurin dieser Sendung, mit Judith Welminski, heute in der Sitzung gesprochen. Deren Tochter kam nach Hause neulich und sagte, der Star für sie oder in der Schule, nicht unbedingt für sie, aber in der Klasse, ist Katja Krasavice, YouTube-Star und mit einem großen Thema, nämlich das Thema Sex, über 1,3 Millionen YouTube-Abonnenten und 1,9 Millionen Instagram-Follower. Und wir hören da auch mal kurz rein, was sie singt.
Dicke, dicke Lippen, dicke Lippen, dicke Lippen. Ich hab das Copyright auf den Doggy-Style. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby bleibt. Mach es mit Hingabe, ich kann wie der Wind blasen. Fang ich an mit meinem Mund, haut es sich um wie ein Kinnhaken.
Jetzt ist Schluss. Tja, wenn das die Kinder heute hören, ist das natürlich was komplett anderes als Pippi Langstrumpf.
Ja, das ist aber auch eine Altersfrage. Also, wenn ich das mal mit meinen eigenen Erfahrungen vergleichen kann, eine Enkelin ist jetzt 13, die ist natürlich auf Instagram, die sieht solche Sachen, die findet das ganz toll und sieht Serien und versucht, Englisch zu sprechen wie in den Serien, kann das auch sehr, sehr gut. Das ist das eine, aber Pippi Langstrumpf ist ja für die kleineren Jugendlichen.
Gut, trotzdem könnte es sein, dass es auch schon sehr früh anfängt mit YouTube. Insofern, ich weiß nicht, wann die Kinder genau anfangen. Ich habe ja selber leider keine. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das insgesamt einen viel größeren Sog entwickelt.
Das tut es zweifellos. Also ich wollte noch mal sagen, die ganz kleinen Kinder, also ich war, wie gesagt, wahrscheinlich 8 Jahre oder 7 Jahre, als ich das so toll fand. Und ich glaube, die Mädchen fanden das auch ganz prima. Da ist man noch nicht auf YouTube. Da darf man auch noch nicht so viel sein. Und da kommt das auch noch nicht
das
an.
Das sagen sie so.
Ja, aber es kommt auch nicht. Man darf ja eins nicht vergessen, Pippi Langstrumpf ist eine Erzählung. Und Zählen geht viel tiefer rein, als wenn man solche Videos sieht. Die turnen zwar unmittelbar an und bilden auch so etwas wie Vorbilder für die jungen Mädchen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass eine 12-Jährige heute für Pippi Langstrumpf schwärmen würde. Aber eine 8-Jährige, da sieht die Sache noch anders aus. Außerdem darf man eins nicht vergessen, diese YouTube-Stars haben ja eine ganz kurze Halbwertszeit. Das habe ich nun bei meinen Enkelinnen auch festgestellt. Was man mit, sagen wir mal, 12, 13 ganz toll findet, findet man 15 ganz furchtbar. Ja, Farbe rosa oder sowas. Da muss es rosa Bettwäsche sein und so weiter. Oder irgendwelche Märchenmotive. Und ein halbes Jahr später, wenn man dann wieder kam mit rosa Bettwäsche und Märchenmotiven, dann wurde man scheel angeguckt. Das ist aber out, das machen wir jetzt gar nicht so.
Ich bin nicht sicher, Herr Geber, ob es wirklich so ist. Das Farbe rosa hat sich doch sehr ausgebreitet.
Ist wieder gekommen. Ist wieder da. Ja, ich erzähle von eigenen Erfahrungen. Das ist natürlich immer fragwürdig, ob man den Einzelfall verallgemeinern kann. Das kann man natürlich nicht so. Aber Tatsache ist, dass die Dauer der Hinwendung zu den Stars sehr, sehr kurz ist. Deswegen sind es ja keine lebenslangen
Vorbilder.
Gut, aber
wenn dann so ein Star von einem anderen Star abgelöst wird, dann ist das ja doch auch nichts Gutes. Aber ich sehe, ich höre, Sie sind da nicht so pessimistisch. Sie sagen, die Kinder können durchaus das eine und das andere sozusagen konsumieren und
ja, sie suchen sich natürlich
das raussuchen, was sie brauchen.
Genau, sie suchen natürlich auch bei den YouTube-Stars das raus, was sie für wichtig halten. Und wenn sie irgendwann mal mitbekommen haben, dass Autonomie der Persönlichkeit, das Selbstbewusstsein, dass auch eine gewisse Frechheit und Durchsetzungsfähigkeit und so weiter eine Rolle spielt, dann kann man sich ja bei den YouTube-Stars da auch noch ein paar Anregungen holen. Und dann ist es zeitgemäßer.
An meiner Seite in dieser Stunde Gunter Gebauer, Philosoph und Sportwissenschaftler und jetzt auch Kaffeeexperte, wie ich hoffe. Trinken Sie Ihren Kaffee oft im Gehen?
Nein, nie.
Nee?
Nein, ich finde, das ist irgendwie unwürdig.
Ehrlich, tatsächlich?
Und, ja, ich mache lieber Kaffee schmecken. Außerdem schwappt das möglicherweise über. Da muss ein Deckel drauf tun, dann kann er eventuell heiß sein. Und ich finde, das ist eine ganz hässliche Figur, die man dabei abgibt. Und ich ärgere mich, wenn ich Bundesbahn fahre und anstehe, um in einen Zug einzusteigen, darüber, dass um mich rum alle möglichen Leute stehen, aus Kaffeebechern schlabbern, beziehungsweise aus einem Strohhalm trinken. Und
gut, manche mögen es wahrscheinlich,
ja,
und freuen sich, viele, dass es das jetzt so überall gibt. Und es sind 34 Plastikbecher, die der Deutsche im Jahr verbraucht. Das ist sozusagen für den Einzelnen nicht so viel. Das summiert sich aber auf fast 3 Milliarden Einwegbecher im Jahr der gesamten Deutschen. Das ist natürlich eine unglaublich hohe Zahl. Und die Deutsche Umwelthilfe möchte was dagegen tun, möchte ein bundesweites Pfandsystem für Kaffeebecher einführen. Und die Umweltministerin Svenja Schulze hat heute Vormittag eine Studie zu Einweg-Kaffeebechern entgegengenommen. Deswegen sprechen wir drüber. Sie sagen also, Sie trinken sozusagen nie aus dem Einwegbecher. Insofern sind Sie aus dem Schneider. Und Sie sagen, jeder, der es tut, ist sozusagen selber schuld, weil er sagt, weil man ja weiß, es ist schwer recycelbar und man braucht es eigentlich nicht.
Außerdem ist es hässlich. Also im Gehen Kaffee zu trinken, finde ich, gegen alle Formen der Ritualisierung des Kaffeetrinkens. Und ich finde schon, es ist sehr schön, wenn man irgendwo sich niederlässt und dann Kaffee trinkt, am besten mit jemandem anderen zusammen. Gut, wenn es nicht anders geht, macht man es auch mal im Stehen. Aber im Gehen finde ich es eine hässliche Angewohnheit.
Aber dass man so ein bundesweites Pfandsystem einführt, wäre vielleicht eine ganz gute Idee für all diejenigen, die doch gerne im Gehen ihren Pappbecher in der Hand halten und Kaffee trinken.
Meine Geschmacksvorlieben nicht anderen aufdrücken können. Nein, ich finde, das ist sehr vernünftig. Und ich sehe das also in den Universitäten in Deutschland auf jeden Fall so, dass fast überall solche Mehrwegbecher eingeführt sind. Pfandbecher, die man zurückgibt oder wenn man den Weg zurück nicht schafft, die man stehen lässt, den jemand anders dann einsammelt und dann einlöst. Mhm. Ich finde, hat sich eingebürgert. Das ist auch nicht schwer, das zu machen und zu befolgen. Ich denke, kommt einfach darauf an, dass Impulse gegeben werden, dass sich solche Sitten etwas ändern. Das ist, glaube ich, durchaus erreichbar.
Ich denke auch, das ist erreichbar. Andererseits, zum Beispiel bei den Sprudelflaschen haben wir ja solche Systeme schon, die Mehrwegflaschen. Gleichzeitig gibt es aber so viele verschiedene Mehrwegflaschen, dass man manchmal vor dem Automaten steht und dann heißt es, diese Flasche ist hier unbekannt, die muss ich leider woanders hinbringen. Frage, warum könnte denn nicht einfach das einheitlich sein?
Ja, das ist eine Frage der Abstimmung mit der Industrie. Und dafür haben wir ja schließlich eine Bundesministerin. Und vielleicht im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsministerium wäre das doch möglich, solche Normierungen zu erreichen. Obwohl das natürlich für Sprudelflaschen nicht ganz so einfach ist, weil ja auch die Form der Flasche mit für den Inhalt steht. Also wenn es eine originelle Flaschenform ist, dann denkt man auch, der Inhalt ist irgendwie ganz besonders.
Und die Individualität der Sprudelflasche ist was wert, sagen Sie.
Ja, das glaube ich auch. Das ist teilweise ein Verkaufsargument. Man wird nicht Coca-Cola dazu zwingen, irgendwie eine ganz einfache, banale Trinkflasche herzustellen, weil dann ein Teil der Coca-Cola-Identität verloren geht. Also da ist schon ein Problem tatsächlich.
Gut, da gibt es also noch ein Problem. Vielleicht wird es gelöst auf längere Zeit. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Danke Ihnen.
Danke auch.